mit Philipp Potterst. Bei uns geht es heute darum, wie in der Öffentlichkeit über mutmaßliche Straftaten gesprochen wird. Stellen Sie sich zum Beispiel mal vor, wie das wäre. Sie werden verdächtigt, etwas Kriminelles getan zu haben. Sie sind aber vollkommen unschuldig. Trotzdem, die Polizei, die Medien, die Nachbarn, alle tun so, als wäre es längst klar, dass sie ein Straftäter sind. Dabei hat noch kein Gericht die Sache überhaupt mal angeschaut. Sie werden so behandelt, als wären sie schuldig. Das ist keine schöne Vorstellung. Im Gegenteil. Das fühlt sich ungerecht an, das macht einen vielleicht sogar total wütend. Deswegen ist das in einem Rechtsstaat wie dem unseren auch total verboten. Es gilt bei uns nämlich die sogenannte Unschuldsvermutung. Und die ist wichtig. Jemand gilt bei uns so lange als unschuldig, bis er von einem Gericht verurteilt wurde. Und da müssen sich auch alle dran halten. Die Polizei, die Medien und sogar Privatleute, ja, sogar Sie selbst, wenn Sie zum Beispiel mal auf Facebook oder Twitter über eine mögliche Straftat von jemand anderem etwas posten wollen. Das Ding ist, das ist oft gar nicht so leicht durchzuhalten mit der Unschuldsvermutung. Zu sagen, nein, wir wollen nicht vorverurteilen, wir halten jemanden weiter für unschuldig, obwohl das Bauchgefühl vielleicht etwas ganz anderes sagt. Wie schwer das ist, das zeigt ein konkreter, aktueller Fall. Vielleicht haben Sie in den letzten Monaten mal was von Gil Oferim gehört. Gil Oferim ist Rockmusiker. In den 90ern war er mal sowas wie ein Teenie-Star, war zum Beispiel in der Bravo-Foto-Love-Story zu sehen. Und er hat in den letzten Jahren zum Beispiel diesen Song hier rausgebracht.
Sag mal, denk ich dir zu laut oder spreche ich dir zu leise? Ist das Ende der Vernunft nicht erst der Anfang unserer Reise? Und der Weisheit letzter Schluss, erster Grund für viele Fragen. Ist das Leben nicht zu leicht, um so schwer daran zu tragen? Antworten.
Letztes Jahr allerdings hat Gil Oferim mit etwas ganz anderem für Schlagzeilen gesorgt, und zwar mit was ziemlich Ernstem. Das hing mit seinem jüdischen Glauben zusammen. Gil Oferim wurde im Oktober antisemitisch attackiert. Beziehungsweise hat er das zumindest so behauptet. Es kann aber auch sein, dass alles ganz anders war. Meine Kollegin Charlotte Peitzmeier berichtet.
Ich bin jetzt gerade hier in Leipzig, in einem Hotel namens West Inn. Den Namen des Managers am Counter werde ich jetzt nicht nennen. Es war ein Herr W.
Oktober 2020. Musiker Gil Oferim sitzt auf dem Gehsteig vor dem Leipziger Hotel The West Inn. Er wirkt emotional, ringt um Fassung. Für Instagram nimmt er ein Video auf. Das geht kurz darauf viral. In dem Video schildert Oferim einen antisemitischen Übergriff.
Ich stehe hier mit meiner Kette, steht mir zu, mache ich schon mein Leben lang. Und eine Person nach der anderen wird vorgezogen. Und ich verstehe nicht, warum. Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr W., packen Sie Ihren Stern ein.
Eine Kette mit Davidstern als Anhänger. Oferim hat sie laut eigener Aussage um den Hals getragen. Üble Sprüche deswegen in einem schicken Hotel, noch dazu in Sachsen. Für viele ist die Sache sofort klar. Ein Skandal. Sowas darf im Jahr 2022 nicht mehr vorkommen. Der damalige Bundesaußenminister Heiko Maas mahnt, Leipzig ist kein Einzelfall. Die sächsische Justizministerin Katja Mayer twittert, der offene Antisemitismus sei unsäglich und unerträglich. Der Fall geht durch die Medien. Oferim redet im Fernsehen darüber.
Schönen guten Abend, Gil Oferim. Gil.
Dann aber erste Zweifel. Ein Mitarbeiter des Hotels widerspricht Oferims Schilderung. Er stattet Anzeige wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung. Schließlich tauchen auch noch Überwachungskamerabilder vom besagten Abend auf. Darauf zu sehen, Oferim beim Einchecken ins Hotel. Nicht aber die David-Sternkette um den Hals, wegen der Oferim angeblich angegangen wurde. Wie passt das zusammen? Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Leipzig Anklage erhoben. Nicht gegen den von Oferim beschuldigten Mitarbeiter des Leipziger Hotels, sondern gegen Oferim selbst. Wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung. Der Verdacht? Einen antisemitischen Übergriff durch das Hotelpersonal hat es nie gegeben. In ein paar Wochen wird das Landgericht Leipzig entscheiden, ob es das Hauptverfahren gegen Oferim eröffnet. Der bleibt unterdessen bei seiner Schilderung der Ereignisse. Es steht Aussage gegen Aussage. Wem man glauben darf, wird unter Umständen vor Gericht entschieden.
Einiges also nach wie vor total unklar im Fall Gil Oferim. Das hindert in den sozialen Netzwerken und in klassischen Medien viele aber nicht daran, klar zu sagen, auf wessen Seite sie sind. Am Anfang standen die meisten Kommentierenden total hinter Ofarim, haben ihm geglaubt, haben sich mit ihm solidarisch gezeigt. Inzwischen ist die Stimmung aber ganz schön gekippt. Viele halten es für wahrscheinlich, dass Ofarim in seinem Video die Unwahrheit gesagt hat. Manche stellen sogar eine Verbindung zu seinem angeblich nicht so gut laufenden Job her, wie zum Beispiel ein Kommentar der Tageszeitung Taz mit dem Titel Kleinlaut abgetaucht, der am 4.4. erschienen ist. Da heißt es unter anderem: Die künstlerische Vita des Musikers legt leider nahe, dass es sich bei Ofarim um einen Künstler handelt, der um eine echte Karriere ringt und der offenbar aufgrund seines professionellen Ungenügens auch nicht davor zurückschreckte, sich aufmerksamkeitsökonomisch einen Vorteil zu verschaffen. Deutliche Worte. Bis zu einem möglichen Urteil des Landgerichts Leipzig ist aber nach wie vor alles offen. Wir wissen derzeit einfach noch nicht, welche Darstellung der Ereignisse die richtige ist. Und darum ist klar, bis zu einer möglichen Verurteilung muss die Unschuldsvermutung gelten. Das ist übrigens auch ein Menschenrecht. Der Fall Ofarim zeigt, dass Dinge, die erst total eindeutig erscheinen, sich schnell noch in eine ganz andere Richtung entwickeln können. Sachverhalte sind oft so komplex, dass nicht mal die Beteiligten den absoluten Durchblick haben. Und darum ist es total wichtig, dass keine Vorverurteilung stattfindet. Die Unschuldsvermutung ist einerseits für Strafprozesse relevant, aber auch für die Medien andererseits. Und zum Teil auch für Privatleute. Und jetzt stellen Sie sich nochmal was vor, und zwar, wenn Sie auf Facebook oder Twitter zu einer Straftat selbst etwas posten. Also zum Beispiel, wenn Sie online von einem Fall wie dem von Gil Ofarim gelesen haben, aber noch kein großes Medium darüber berichtet hat. Dürfen Sie das überhaupt? Und woran müssen Sie sich da eigentlich halten? Dafür gibt es bestimmte Regeln im Medienrecht. Was das für Regeln sind, darüber haben wir mit Rechtsanwalt Gernot Lehr gesprochen. Der ist Medienrechtsexperte und hat schon allerlei Promis in Rechtsstreitigkeiten vertreten, darunter zwei Bundespräsidenten und sogar ein Papst. Gernot Lehr hat uns erstmal erklärt, welche Voraussetzungen generell für Medien, also für die journalistischen Profis, gelten, wenn sie über einen Verdacht berichten wollen.
Das wichtigste der Voraussetzung ist eigentlich die, dass man vorher mit dem Verdacht konfrontiert werden muss und derjenige, der von dem Verdacht betroffen ist, muss dazu Stellung nehmen können.
Das bedeutet, für Journalismusprofis gilt, vor Veröffentlichung muss eine Presseanfrage geschickt werden, eine angemessene Frist zum Antworten gesetzt und dann muss man die Stellungnahme in den Bericht einbauen. Auch hat Gernot Lehr erklärt:
Die weitere wichtige Voraussetzung ist die, dass wirklich an der Person, an der identifizierbaren Darstellung der Person ein berechtigtes öffentliches Informationsinteresse besteht. Wenn man über diesen Verdacht auch abstrakt, ohne den Namen zu nennen, ohne identifizierbare Merkmale mitzuteilen, berichten kann, dann kann es durchaus erforderlich sein, dass man auf die Namensnennung oder auf identifizierbare Merkmale verzichtet.
Also nur im Ausnahmefall darf man den potenziellen Straftäter überhaupt komplett zeigen. Deshalb gibt es in Beiträgen so oft verpixelte Bilder oder verkürzte Namen, wo vom Nachnamen nur der Anfangsbuchstabe übrig bleibt. So kann man über einen konkreten Verdacht dann auch abstrakt berichten. Außerdem, meinte Gernot Lehr:
Eine weitere Anforderung ist die, dass man die Verdachtslage offen darstellen muss. Man darf nicht vorverurteilen. Man muss stets dem Rezipienten, dem Zuhörer, die Information vermitteln. Es kann so gewesen sein, es muss aber auch anders gewesen sein. Das heißt, jegliche Form von Vorverurteilung muss unterbleiben.
Das sind viele Regeln also, die die Medien beachten müssen. Da kann man jetzt natürlich auch argumentieren, werden die von diesen Regeln nicht in ihrer Arbeit eingeschränkt? Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ist es nicht insgesamt eine Einschränkung der Pressefreiheit?
Die Verdachtsberichterstattung ist keine Einschränkung der Pressefreiheit, sondern sie fördert gerade die Pressefreiheit. Sie ermöglicht den Medien schon fast als Privileg oder auch anderen, ermöglicht es, einen Sachverhalt zu berichten, der noch gar nicht erwiesen ist. Das ist das Entscheidende. Und wenn man über einen nicht erwiesenen Sachverhalt, über die Vermutung eines Verdachts berichten will, ohne später dazu verpflichtet zu werden, das zu widerrufen oder einem Unterlassungsverbot zu unterliegen, dann ist das ein Privileg. Das heißt, die Verdachtsberichterstattung führt dazu, dass die Medien durchaus die Möglichkeit haben, etwas, was noch nicht beweisbar ist, für was sie keinen Beleg vorlegen können, wo sie nur einen Mindestbestand an Beweistatsachen vorlegen müssen, darüber zu berichten. Es ist alles andere als ein Eingriff in die Pressefreiheit, es ist eine Förderung der Pressefreiheit.
Das Ding ist, Presseprofis kennen die ganzen Regeln zur Verdachtsberichterstattung natürlich. Aber, und das ist jetzt die vielleicht interessanteste Frage, wie ist es denn mit Privatleuten auf Social Media?
Privatleute, die sich im Internet äußern, kennen das häufig nicht. Die haben aber fast die gleiche Wirkung wie die klassischen Medien. Und deshalb ist es so wichtig, dass auch irgendwelche Internetaktivisten es lernen, wenn sie sich einer Verdachtsäußerung bedienen wollen, dass sie diese Voraussetzungen einhalten, dass sie nicht vorverurteilen, dass sie sich sehr genau überlegen, ob es eigentlich zulässig ist, einen Verdacht namentlich identifizierbar öffentlich zu äußern.
Es müssen sich also Privatpersonen auch wie Journalismusprofis an die Regeln der Verdachtsberichterstattung halten. Das Ding ist, dafür bräuchte man jetzt ja eigentlich fachliche Expertise. Die haben Journalismusprofis, Privatleute eher weniger. Wir haben Gernot Lehr deshalb gefragt, ob Privatpersonen wirklich genau die gleichen Kriterien erfüllen müssen wie große Medienhäuser. Und er hat gesagt,
das ist noch nicht abschließend entschieden, aber die Persönlichkeitsbedrohung durch eine öffentliche Verdachtsäußerung im Internet, sei es durch klassische Medien, sei es durch Privatpersonen, ist identisch. Und aus diesem Grunde vertrete ich die Auffassung, und ich glaube, dass ich das auch mich damit durchsetzen werde, dass für öffentliche Verdachtsäußerungen im Internet die gleichen Voraussetzungen gelten.
Was es schon gibt, das sogenannte Laienprivileg. Das besagt, dass Privatleute professionelle Presseberichte, die erkennbar nicht überholt sind, schon weiterverbreiten dürfen. Man darf also zum Beispiel einen aktuellen Artikel von Tagesschau.de reposten, in dem es um einen Verdacht geht. Das war's dann aber schon. Außerdem, Vorsicht, die Übergänge zwischen Laien und Nicht-Laien werden gerade im Blogging-Bereich immer fließender. Weil auch als Hobby betriebene Blogs ja eine große Reichweite haben können, vielleicht geht auch mal ein Post viral. Deshalb sagt Gernot Lehr,
ich empfehle Privatpersonen, sich gar nicht im Internet über einen öffentlichen Verdacht zu äußern. Das ist gefährlich, weil man sich sehr häufig diesen Verdacht dann zu eigen macht und eben nicht in der Offenheit, die notwendig ist, rechtlich notwendig ist, sich äußern kann. Eine öffentliche Verdachtsäußerung ist eine absolut große Gefahr für die Persönlichkeitsrechte. Und da muss man sehr geschult sein. Verdachtsäußerung, Verdachtsberichterstattung ist ein anspruchsvolles Geschäft. Das beherrschen Privatleute in der Regel nicht. Das beherrschen viele Journalisten, die aber da auch von ihren Justiziaren geschult werden. Also ich warne wirklich Privatmenschen eindringlich davor, schwerwiegende oder auch weniger schwerwiegende Verdachtsäußerungen über andere Menschen in der Öffentlichkeit zu platzieren. Das werden sie nicht beherrschen. Dazu bedarf es wirklich einer sehr gründlichen rechtlichen Absicherung. Wenn man so etwas machen will, dann empfehle ich denjenigen, dass sie sich rechtlich beraten lassen.
Jedes Mal zum Anwalt gehen, bevor man was im Internet schreibt, das ist für die meisten Menschen jetzt aber vielleicht auch keine Lösung. Also wenn Sie sich zu einem Fall wie dem von Gil Ofarim im Netz äußern wollen, dann machen Sie es vielleicht im Zweifelsfall doch nicht, bis es eine rechtskräftige Verurteilung gegeben hat. Denn im Zweifel können die Folgen einer unberechtigten Verdachtsäußerung auch wirklich unangenehm sein. Dann droht nämlich unter Umständen eine Abmahnung und sowas kann ganz schön teuer werden. Was auch noch passiert, die konkreten rechtswidrigen Inhalte müssen wieder aus dem Netz genommen werden. Wie funktioniert das denn eigentlich? Im Netz ist ja doch vieles anonym.
Wir weisen dann die Provider darauf hin, insbesondere weisen wir bei Google darauf hin, dass hier über ein Google-Suchergebnis eine rechtswidrige Äußerung abrufbar ist. Das ist der sogenannte qualifizierte Hinweis. Und dann nimmt Google das, wenn wir gleichzeitig einen Unterlassungstitel eines Gerichts vorlegen, nimmt das sehr schnell runter. Das ist eingespielt. Also wir kommen insbesondere über die Suchmaschinen, über Google und Facebook und so weiter, da sehr schnell und sehr gut weiter. Da sind wir nicht schutzlos. Wenn darüber hinaus auf bestimmten Blogs eine unzulässige Äußerung getätigt wird, dann unterrichten wir dort auch die Provider. Oder wir gehen, wenn ein Betroffener, ein Akteur selber namentlich identifizierbar ist, wir einen Verantwortlichen, einen Content-Verantwortlichen also ausfindig machen können, gehen wir auch gegen den Content-Verantwortlichen vor. Aber um effektiv und schnell das Internet ein bisschen dann zu beherrschen im Hinblick auf die rechtswidrige Äußerung, ist es erforderlich, dass man insbesondere mit den Suchmaschinenbetreibern Kontakt aufnimmt.
Sagt der Medienrechtsexperte und Rechtsanwalt Gernot Lehr. Im Fall Gil Ofarim gilt auf jeden Fall sowohl für Privatleute als auch für Journalismusprofis, vielleicht erstmal abwarten, bis in ein paar Wochen überhaupt mal entschieden ist, ob das Hauptverfahren eröffnet wird. Das war der Radioreport Recht, der Fall Gil Ofarim und die Unschuldsvermutung. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Potterst.